die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind nun angekommen an dem Tag in der Passionszeit, an dem sich alles entscheidet. Alles, was mit Jesus zu tun hat, wo sich alles entscheidet, warum er an Weihnachten zu uns gekommen ist, warum er in unsere Welt hineingekommen ist, wo sich alles entscheidet, was mit Jesus zu tun hat. Alles entscheidet sich. Der Karfreitag, das ist ein Tag der Entscheidung. Und auf der anderen Seite ist der Karfreitag auch ein Tag, an dem sich die Geister scheiden. Es ist ein Tag, der schärfsten Widerspruch hervorrufen muss. Ein Tag, der immer wieder von vielen Protesten begleitet wird. Denkt dran, immer wieder protestiert man gegen das Tanzverbot. Dieser eine stille Tag im Jahr, der scheint weh zu tun. Der scheint manche richtig zu schmerzen. Aber es ist auch ein Tag der demütigen Freude über das, was da geschehen ist. Vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha, vor den Toren von Jerusalem. Es ist Karfreitag, liebe Gemeinde, und vor einigen Jahren machte eine große deutsche Wochenzeitung, die Zeit, einen Vorschlag. Sie versuchte, dem klugen Leser zu helfen, diesen Karfreitag mal richtig zu verstehen und diesen Karfreitag vielleicht auch mit was Positivem füllen zu können. Was schlagen die Journalisten da aus Hamburg vor? Sie benennen da ganz präzise, worum es geht. Es geht um ein großes Opfer. Es geht da um ein Opfer, das einer für andere gebracht hat. Im Mittelpunkt des Opfers, da steht eine bittere Entscheidung. Für jemand anderes auf was verzichten. Auf was verzichten, sogar auf das eigene Leben verzichten. Eigentlich klingt das sehr genau definiert. Jedenfalls damals in der Zeitung, da begegneten uns 12 Geschichten. Und eine dieser Geschichten, die war erstaunlicher als die andere. Ich möchte euch heute Morgen am Karfreitag nur 3 von diesen Geschichten aus der Zeit vor einigen Jahren erzählen. Katharina Bennefeld-Kersten war die erste Frau in Deutschland, die ein Hochsicherheitsgefängnis geleitet hat. 1996, da wird sie auf einmal auf die größte Probe ihres ganzen Lebens gestellt. Da ist ein Sexualstraftäter, ein Mörder in Sicherheitsverwahrung und er hat eine Sozialarbeiterin in seine Gewalt gebracht, er hat die Frau als Geisel genommen, er hat sich mit dieser Frau in seinem Büro verschanzt. Was tut die Direktorin? Sie lässt sich austauschen gegen die Geisel, begibt sich in die Gewalt des Verbrechers, wird stundenlang bedroht und am Ende wird sie sogar vergewaltigt. Nach dieser Tat bricht der Täter zusammen und lässt sich abführen. Geschichte 2. Im syrischen Homs lebt ein Mönch, ein Jesuit, und er bleibt dort in dieser Stadt, als ein furchtbarer Krieg ausbricht und sich alle anderen in Sicherheit begeben. Es öffnet sich ein kleines Zeitfenster, in dem der Diktator allen freies Geleit gewährte, die fliehen wollten. Aber gegen den Willen seines Ordens harrt der Mönch aus in der belagerten und in der umkämpften Stadt. Er bleibt bei den Verletzten, die nicht gehen dürften. Er tröstet sie, er teilt das Essen aus, er beerdigt die Toten und er feiert Gottesdienst. Knapp 2 Wochen später, da wird er in der Altstadt durch 2 Kopfschüsse getötet. Die für mich bewegendste Geschichte, die handelt von einem kleinen, dicken Jungen. Er war ungefähr 14 Jahre alt und ging in die Schule im Nordwesten von Pakistan. Weil er dick war, da spotteten sie gern über ihn. Und weil er dick war, hat man ihm so diesen Beinamen gegeben, der Wrestler. An einem kalten Wintermorgen im Januar, da kommt er fast zu spät zur Schule. Alle Kinder, die sind schon auf dem Schulhof. Und als er zum Tor kommt, nähert sich ein anderer Junge, ein Fremder, vielleicht 13 Jahre mit Schuluniform. Aber unter der Uniform, da trägt er eine Bombenweste. 6 Kilogramm Sprengstoff. Keiner weiß warum, ob er einfach an die 400 anderen Kindern dachte. Jedenfalls stellt der kleine, dicke Junge sich dem Attentäter in den Weg, der die Bombe zündet. Beide sind sofort tot. Aber die anderen hat der kleine, dicke Junge, hat der Wrestler gerettet. 3 Geschichten zum Karfreitag. Es sind Geschichten von Menschen, die eine bittere Entscheidung trafen, die eine Entscheidung zum Verzicht getroffen haben, zum Opfer, zur Hingabe ihres eigenen Lebens, zur Hingabe ihres eigenen Lebens für andere. Und das war die Idee der Zeitung damals. So können wir ja den Karfreitag verstehen. Als ein Widerhaken gegen eine Welt, in der alles sich nur um sich selber dreht. Als ein Vorbild für ein Dasein, das andere für wichtiger hält als das eigene Glück. Als Denkmal der tapferen Menschen, die sich für andere aufgeopfert haben. So versteht die Zeit Jesus und sein Opfer. So brauchen wir zum Überleben Menschen wie Jesus und sein Opfer. Also in der Zeit vor einigen Jahren mal keine Kritik an den großen Skandalen, die es in der Kirche gab, keine Kritik wieder an sexuellen Übergriffen. Man hat mal wieder nicht schlau rausgefunden, dass so vieles in der Bibel nicht stimmen kann und die Zumutung des brutalen Kreuzes ist diesmal auch nicht im Mittelpunkt. Stattdessen ein Lob auf das Opfer, die Hingabe, den Verzicht für andere. Und töricht, wer sowas nicht zu schätzen weiß. Nun werdet ihr jetzt unter Umständen vielleicht ahnen, dass ich trotzdem das eine oder andere Problem damit sehe. Und das tue ich in der Tat. Aber vielleicht sehe ich das Problem zunächst da, wo die meisten es nicht erwarten. Nehmen wir mal die Beispielgeschichten ernst. Dann haben sie 3 Merkmale. Sie sind Beweise von enormem Mut, der zielgerichtet oft spontan eingesetzt wird. Sie kommen sofort dem Leben und Überleben von Menschen zugute. Und sie führen dazu, dass die, die sich opferten, höchste Anerkennung, Ruhm und Ehre empfangen. Kann man das auch so von Jesus sagen? Kann man das so von dem Mann sagen, der da blutend am Marterpfahl des Kreuzes hängt, hingerichtet durch die römische Besatzungsmacht? Ich meine ganz ehrlich, nein, das kann man nicht so sagen. So ein unmittelbarer Nutzen, da ist da eigentlich gar nicht zu erkennen. Wenn man jetzt mal von dem freigelassenen Verbrecher Barabbas absieht, rettet Jesus in diesem Moment keinen direkt vom Tod. Für die Welt, da scheint das Sterben Jesu geradezu aberwitzig sinnlos. Aber überlegt sich ja, was hätte ein lebender Jesus denn noch alles Gutes tun können? Der hätte ja noch so viele heilen können, hätte große Reden halten können, vielleicht hätte er ein Buch schreiben können, da hätten wir heute was Schriftliches von ihm. Der hätte die Führung im Tempel ergreifen können. Er hätte die römischen Besatzer zu Friedensverhandlungen zwingen können. Ein toter Jesus, das ist nur das Ende von der schönen Hoffnung. Und niemand kam auf die Idee zu sagen, welch ein großherziges Opfer war das. Die einen, die haben gesagt, Jetzt können wir unsere Hoffnung beerdigen. Vorbei. Schluss. Schöne Idee. Abgeschlossen. Durchkreuzt sozusagen. Die anderen, die sagten, dass er dort hängt, das ist der Beweis, dass er von Gott verflucht ist. Keine Ehre, kein Ruhm, nur Schande, nur Enttäuschung. Kein Gewinn auf Erden für irgendjemand. Kein Überleben, keine Rettung. Nur ein gewaltsamer Tod für einen, der mehr vorgab zu sein, als er in Wahrheit war. Für einen guten Menschen, ja, für einen guten Menschen ganz gewiss nach unsäglichem Leid. Also die Geschichten in der Zeit sind nicht zu klein, um mit Jesus am Kreuz verglichen zu werden. Die Gefängnisdirektorin, die rettet eine Mitarbeiterin. Der Mönch, der konnte vielen beistehen. Und bei seiner Trauerfeier, da haben sich Christen und Muslime gegenseitig getröstet. Und der kleine Junge da aus Pakistan, der hat es geschafft, 400 Kindern eine Zukunft zu geben. Was hat dann der Tod von Jesus im Vergleich dazu gebracht? Er taugt irgendwie nicht wirklich als Vorbild der Hingabe für andere. Es sei denn, wir sind bereit, dieses ganze Geschehen durch eine andere Brille zu betrachten und aus einer ganz anderen Perspektive auf dieses Geschehen zu schauen. Und das ist vielleicht die Pointe heute am Karfreitag. Uns wird eine Linse vor Augen gehalten, mit der wir das verstehen können, was da am Kreuz geschehen ist vor 2000 Jahren. Und ich finde das Verrückte daran, die Worte, die uns das Verstehen helfen sollen, die hat ein jüdischer Prophet so ungefähr 500 Jahre vor den Ereignissen vom Karfreitag aufgeschrieben, gesprochen. Im Buch des Propheten Jesaja, da hören wir, da können wir nachlesen, was das alles bedeutet. Da können wir erfahren, worum es da an Wahrheit geht, wenn Jesus am Kreuz hängt. Ich lese als Predigttext die berühmten Worte aus dem 53. Kapitel im Buch des Propheten Jesaja vor. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm ein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern. Als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünde. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben. Dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese alten Prophetenworte hört. Eine Flut von Bildern kommt da in mir hoch. Eine dichte Beschreibung. Es kann sein, dass der Prophet viel mehr gesagt hat, als er selbst verstanden hat. Es kann sein, ja, ist ziemlich sicher sogar, dass er selbst gerätselt hat, wer das wohl sein würde, dessen Geschick er hier beschreibt. Es ist irgendwie so, als stünde einer mitten in der finsteren Nacht draußen und zeigt nach Osten und sagt, ja, dort wird mal die Sonne aufgehen. So steht dieser Jesaja irgendwann im 6. Jahrhundert vor der Zeitenwende im Dunkeln und weist nach vorne. Er sagt, das wird geschehen. Und liebe Leute, wenn das geschieht, dann wird nichts mehr so sein, wie es war. Und unser aller Geschick, das wird dann gewandelt, das wird verwandelt sein, weil das ist der Karfreitag, den er da beschreibt. Ein Tag, an dem sich unser aller Geschick grundlegend gewandelt hat. Ein Tag, an dem nichts mehr so ist danach, wie es mal war. Welche Brille, welche neue Perspektive will uns der Prophet Jesaja einladen einzunehmen? Ich möchte gern mit euch hinschauen. Und dazu müssen wir jetzt so ein bisschen umherlaufen, um zu verstehen. Laufen von Jesaja zum Kreuz. Ja, das ist der, von dem Jesaja erzählt. Genauso ist es gewesen. Und dann laufen wir jetzt vom Kreuz zurück zu Jesaja und verstehen. Ja, so sollen wir das sehen. Da stehen die Gründe, warum die Kreuzigung kein Zufall und auch kein Unfall gewesen ist. Zwischen den Berichten der Evangelien, Elisabeth hat uns einen von Johannes vorgelesen und der Prophezeiung der Jesaja müssen wir jetzt hin und her laufen. Und dann verstehen wir auch, warum dieser Tag alles geändert hat, warum nach diesem Tag nichts mehr so ist, wie es war. Und ich finde, 4 Schritte sind's, die Jesaja mit uns gehen will. 4 Schritte, auf die wir heute schauen sollten gemeinsam. Der erste, wir sollen verstehen, wie tief dieses Leiden war. Jesaja, der erzählt von einem Leben, das nur noch aus Leiden besteht. Es ist, als verkürzte sich die ganze Lebensgeschichte dieses Gottesknechtes einzig und allein auf Erniedrigung und auf Schmerz. Alles andere hält nicht mit. Da stecken keine freundlichen Bilder von Jesus mit Kindern, von Jesus mit Freunden beim Essen, von Jesus mit dankbaren Menschen, die er geheilt hat, drin. Es bleibt Schmerz, es bleibt Leid. Jesus wie ihn uns Jesaja zeigt, ist wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Keine besondere Herkunft, keine besondere Familie. Schaut ihn euch an, diese letzten Tage. Kein gefeierter Held, nee, er wird verachtet wie kein anderer. Man hängt ihm ein Schild um, lebensunwertes Leben. Wie Kinder heute in unserer Gesellschaft ja anscheinend auch kein Recht mehr auf Leben haben sollen, weil sie einer gesundheitlichen Norm nicht entsprechen, weil sie dieser Leistungsgesellschaft nichts hinzutun können. Man verbirgt das Gesicht vor ihm, denn er ist hässlich, hässlich wie die Nacht, er ist entstellt, er stinkt. Vom Tod ist er gezeichnet. Mit gut 30 Jahren machen sie dem Elend ein Ende, geben ihm ein Grab bei den Gottlosen. Das ist ja wie die Hölle, möchte vielleicht der eine oder die andere sagen. Aber das ist nicht wie die Hölle, das ist die Hölle. Denn ihn treffen die Kräfte des Verderbens und diese Kräfte treffen ihn ohne jedes Erbarmen. Und da ist keine Macht der Liebe, die Einhalt gebietet. Da ist Jesus, der Gerechte, der geht durch die Hölle hindurch. Das Zweite, wir sollen verstehen, dass dieses furchtbare Leiden wirklich ein Opfer war. Es geschah stellvertretend. Und es geschah an unserer Stelle. Oder andersrum gesagt, wir sollten da sein, wo Jesus war. Aber weil Jesus da schon war, wo wir hin sollten, darum müssen wir da nicht mehr hin. Das ist Stellvertretung. Und Jesaja betont dabei zwei Dinge. Er sagt, dass alles geschah um unserer Missetat willen. Es geschah wegen unserer Sünde und es geschah als Strafe, die auf ihm liegt. Aber er sagt auch, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Er litt also nicht, weil er selbst sich etwas hätte zu Schulden kommen lassen, sondern er tritt an unsere Stelle. Und das ist nun der zentrale Punkt, ohne den wir den christlichen Glauben eigentlich niemals verstehen werden. Jesaja, der weiß etwas von diesem dunklen Geheimnis, das die Tiefe unserer Not auslotet, das hinter allen Nöten, die uns Menschen treffen, eine zentrale Stellung einnimmt. Und die nennt er in der religiösen Sprache Sünde. Und von dieser Sünde sagt er, dass sie Schmerz nach sich zieht und dass sie Strafe nach sich zieht. Der Kern der Sünde ist, du Gott, du sollst nicht über uns herrschen. Wir wollen uns doch lieber anderen Herren in unserem Leben unterwerfen. Und so ist es mit uns Menschen, so ist es bis heute. Wir dienen immer einem Herrn, das klingt so unmodern, aber es stimmt trotzdem. Unsere Neigung ist es, stets zu sagen, ja, wir wollen uns doch gar nicht von Jesus regieren lassen. Unsere Neigung ist es zu sagen, wir kennen doch einen viel besseren Herrn, dem wir dienen wollen. Und dieser bessere Herr, der hat so viele Namen. Der heißt zum Beispiel Mammon, Geld und Wohlstand. Das sind dann andere Götter, das machen wir zu unseren Göttern. Geld, Anerkennung, Erfolg, das ist was Gutes, solange wir es nicht über uns herrschen lassen, solange es nicht zum Herrn unseres Lebens wird. Und wenn sie uns dann beherrschen, dann knechten sie uns, dann fügen sie uns jede Menge Schmerzen zu. Und deshalb redet Jesaja auch nicht nur von Missetaten und Sünden, sondern auch von Krankheit und Schmerz. Das Dritte, Jesus leidet furchtbar. Er leidet an unserer Schuld, an unserer Missetat. Und das tut er zu unseren Gunsten, weil Gott es so wollte. Jesaja deutet das nur mit wenigen Strichen an, Der Herr, sagt er, warf unser aller Sünde auf ihn. Und etwas später, der Herr zerschlug ihn mit Krankheit. Es ist Gottes Tat. Daran kann man sich stoßen, natürlich. Und daran stoßen sich viele, wenn sie zwischen Gott und zwischen Jesus einen Trennstrich ziehen, dann sagen, ja, aber Jesus, warum tut dir Gott das an? Aber das Geheimnis unseres christlichen Glaubens ist ja, dass wir zwischen Gott und Jesus keinen Trennstrich ziehen dürfen. In tiefem Einvernehmen tut hier der Sohn, was der Vater wollte. Oder wie es Paulus halt gesagt hat, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und zum Schluss als Viertes, Jesus leidet furchtbar. Er leidet um unsertwillen und er leidet zu unseren Gunsten. Aber Jesaja sagt am Ende, dass dieses Opfer des Knechtes belohnt werden wird. Und das formuliert er fast so ein bisschen seltsam, worin der Lohn besteht. Er soll, so heißt es, die vielen zur Beute haben und die starken zum Raub. Er bekommt als Lohn die vielen, denen sein Tod Gerechtigkeit verschafft. Was bedeutet das? Und ich glaube, jetzt kommen wir vielleicht an die tiefste Stelle dieser Geschichte. Darum hört noch mal ganz genau hin. Die Frage nämlich müsste doch sein, was um Himmels Willen war das Motiv? Was in aller Welt hat Jesus von dem Opfer, das er brachte? Was bekam er dafür, was er vorher nicht gehabt hat? Und die Antwort, er bekam dich und er bekam mich. Dich bekam er und mich hat er bekommen. Wir sind die, für die er gelitten hat. Wir sind die, die ihm gefehlt haben. Wir sind die, die ihm verloren gegangen sind. Genau die bekommt er. Und das ist der Grund, warum er das alles tat. Nur dafür, weil er dich und weil er mich haben wollte. So viel sind wir wert. Karfreitag, das ist nicht der Tag der Appelle, seid großzügig und bringt Opfer dar. Karfreitag stellt uns auch nicht Jesus als Vorbild vor Augen. Karfreitag ist viel mehr. Der Karfreitag wendet unser Schicksal. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Wir kommen heim. Wir dürfen sagen, er soll unser Herr sein. Und er will uns sagen, er will das jedem ganz direkt sagen, er will jedem das ganz persönlich sagen. Jetzt habe ich das, was mir fehlte. Jetzt habe ich das, was mir das Herz gebrochen hat. Jetzt habe ich nämlich dich. Das ist Karfreitag. Gott sagt, jetzt habe ich dich. Auf ewig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne. In Christus Jesus, unserem gekreuzigten Herrn. Amen.